Herzlich willkommen zum heutigen Livestream zum Ukraine-Update. Herzlich willkommen an alle Zuschauer und natürlich auch herzlich willkommen an meinen Co-Moderator Jack. Sei gegrüßt.
Sei gegrüßt, ganz schön wieder hier zu sein. Es gibt sehr viele Neuigkeiten, Sachen, die mich persönlich erschüttert haben, die jeder Deutsche wissen muss. Und dieser Stream ist, glaube ich, einer der wichtigsten der vergangenen Monate. Also, zieht euch warm an.
Das auf jeden Fall. Ich muss kurz noch mein Handy ausmachen, nicht, dass das hier bimmelt
Ja,
die
ich mache
ganze
mal das
Zeit
an.
und die Leute ablenkt. Und weil an die Leute, die jetzt zuschauen, müssen wir sagen, ich meine, in der Vorbereitung von so einem Stream hat man natürlich immer tausend Sachen offen für Recherche, den Browser-Tabs, die Handy hier und da. Und wenn es dann losgeht, muss man viele Sachen auch wieder zumachen, nicht, dass sie die ganze Zeit losbimmeln, was den Alarm angeht. Deswegen ist immer ein kleines bisschen Management hier. Aber dir geht's genauso, Jack, oder?
Ja, absolut. Ich sehe hier auch bei mir gerade 35 offene Tabs, alles mit markierten Artikeln. Das wird auf jeden Fall spannend und Ordnung braucht das Ganze auch auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, wir starten los mit dem Ukraine-Update und mal mit der größten Schlagzeile des heutigen Tages. Dazu mache ich mal den Kiew Independent auf. Und zwar hat der geschrieben: Neuer US-Friedensplan zwingt die Ukraine Richtung Kapitulation. Hier ist, was wir soweit wissen. Also, dieses Thema, der neue 28-Punkte-Friedensplan von Donald Trump, ist ja jetzt in aller Munde. Sowohl die westlichen Politiker haben darauf reagiert, Zelensky hat darauf reagiert, die Russen haben darauf reagiert und das Feedback von den Medien könnte nicht unterschiedlicher sein. Und jetzt nach und nach, stundenweise, kommen auch immer weitere Informationen, immer weitere Details zu dem Friedensplan raus. Und deswegen, Jack, was ist denn dein erster Eindruck jetzt zu dem Friedensplan? Was würdest du am Anfang dazu sagen?
Der erste Eindruck, der mich heute wie ein Blitz getroffen hat, nachdem ich eine ausführliche Recherche gemacht habe, war einfach das Timing. Also der Ausbruch dieses Korruptionsskandals, dann auf einmal das Durchsickern dieses Friedensplans. Da musste ich mich fragen, kann es sein, dass Trump uns einen wieder vorgemacht hat mit den Sanktionen, mit den Tomahawks, dass die Europäer dachten, ja, wir haben die Amis endlich soweit. Zelensky dachte sich, alles gut. Und jetzt erschüttert gerade dieser Korruptionsskandal, die engsten Vertrauten von Zelensky, die nach Israel geflohen sind, die jetzt in Washington schon waren, um möglicherweise auszusondieren, wie die da rauskommen. Und dann kommt der Friedensplan. Also, wenn das nicht das gewaltigste Momentum ist, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, da wissen die Europäer schon gar nicht mehr, was sie sagen sollen. Die Medien schweigen wieder. Und deshalb sind wir auch gerade hier. Also, das ist mein
Ja,
erster Eindruck. Momentum.
also das ist wirklich ganz wichtig und das hattest du ja im Vorgespräch auch schon gesagt. Wenn man sich das Thema jetzt mit dem Friedensplan und auch mit der ganzen Korruption in der Ukraine ankommt oder generell auch die ganze Entwicklung auf dem Schlachtfeld, aktuell sind die deutschen Medien sehr, sehr ruhig, was es angeht. Es wird nur ganz vereinzelt darüber berichtet. Obwohl das eigentlich gerade heiß ist, hochexklusiv ist und da viele neue Sachen mit dabei sein. Und da fragt man sich auch, warum halten die sich zurück? Schmeckt das etwa den deutschen Politikern und den deutschen Medien nicht, was da gerade abläuft? Kann es vielleicht sein, dass die auch ihre Fälle davon schwimmen sehen? Also das ist so mal meine Vermutung, die dahinter steckt. Und du hast es auch gerade schon angesprochen mit dem Korruptionsskandal, der da dran hängt. Also die beiden Sachen hängen ganz eng miteinander zusammen. Die sind miteinander verwoben. Dazu haben wir auch noch das ein oder andere Details. Aber wie gesagt, die deutschen Medien, wie die darauf reagieren, ist einfach nur lächerlich, oder?
Ja, das Schweigen der Tagesschau ist, also das Medium hält sich immer am meisten bei allem zurück. ZDF hat dann wohl einen 30-sekündigen Beitrag gemacht. Den wollte ich zeigen, aber der ist so unwichtig eigentlich. Das, was wir gerade einfach nur sehen, Zelenskys Schicksal ist verknüpft mit dem Schicksal Deutschlands, was diesen Krieg angeht. Und wenn dieser Mann fällt, wonach alle Zeichen gerade deuten, dann ist es auch vorbei. Und Trump hat jetzt die Karten in der Hand. Das ist Momentum.
Ja, wobei ich sagen müsste, zumindest den offiziellen Anschein hat es, dass Trump gerade alle Karten in der Hand hat. Zumindest wird es so in den Medien gerade breitgetreten, in den ukrainischen Medien und auch in den amerikanischen Medien. Ich habe dazu noch mal eine etwas andere, differenzierte Einschätzung, aber da werden wir auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs mit hinzukommen. Auf jeden Fall möchte ich erstmal am Anfang anmerken, dieser Friedensplan, der wurde offiziell wird zumindest von US-Seite behauptet, schon seit Mitte Oktober entwickelt. Damals, als sich der US-Sondergesandte Witkoff und der Dimitri, ich glaube, Kirill oder sowas, dieser Fondsmanager aus Russland, die haben sich ja in Miami getroffen, darüber gesprochen und haben das Ganze jetzt quasi ausgepackt und sagt, guck mal, das mit Alaska hat damals nicht so richtig geklappt. Jetzt haben wir quasi den Friedensplan noch ein bisschen angepasst, einen Monat dran gearbeitet. Das Ganze haben wir präsentiert und heute wurde dieser neue Friedensplan von Donald Trump offiziell freigegeben. Der wurde natürlich gestern schon geleakt, weil solche Sachen kommen immer irgendwie vorher raus. Und heute wurde er dann auch offiziell Selenskyj vorgestellt und Selenskyj hat sich heute auch zum ersten Mal dazu geäußert. Also seit heute ist es offiziell. Die Medien wussten natürlich auch schon vorher davon Bescheid, wie so immer. Aber jetzt können wir damit umgehen und vor allen Dingen ist auch sehr interessant, wie Selenskyj, wie Russland darauf reagiert. Aber bevor wir uns diese Reaktion anschauen, würde ich sagen, schauen wir erstmal in diesen Friedensplan kurz rein, was das bedeutet, weil vor allen Dingen die ganzen westlichen und deutschen Medien sagen, dieser Friedensplan ist eine Demütigung, das ist eine Kapitulation für die Ukraine. Deswegen wollen wir nochmal reinschauen als erstes oder hast du noch was anderes vorweg, Jack?
Nein, ich habe würzige Sachen, die gleich zwischendurch kommen, das passt sehr, sehr gut.
Alles klar, weil du hast hier was aufgemacht, soll ich das auf den Bildschirm bringen?
Ja, das ist mehr, wenn wir jetzt gerade in dieses Thema einsteigen, da geht es um Einzelheiten, was jetzt beispielsweise in den 28-Punkte-Plan besprochen wurde oder was durchgesickert ist.
Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wenn da der Teil schon drinsteht, dann würde ich sagen, gehen wir da mal rein, dann erzähl mal.
Ach so, ja, dann muss ich das kurz anklicken. Ja, vor allen Dingen, es ist ja im Grunde genommen derselbe Plan wie in Alaska. Nun haben sich die Dinge auf dem Schlachtfeld im Nachteil der Ukraine zu entwickelt, das war vorhersehbar. Was wollen die Russen, beziehungsweise was ist bereit, der Amerikaner zu geben? Daran erkennt man ja auch, dass der Krieg ein Stellvertreterkrieg ist, als Randnotiz. Also die Ukraine soll ihre Armee auf das 2,5-fache reduzieren. Also die aktuelle Größe soll quasi 250% verkleinert werden, so interpretiere ich das. Alle Langstreckensysteme, Raketen, die St. Petersburg oder Moskau oder halt wichtige Städte von Russland erreichen können, müssen abgegeben werden. Alle internationalen Brigaden, das heißt Fremdenlegionen aller Art, die gerade in der Ukraine das Kommando übernehmen, ob die jetzt direkt an der Front kämpfen, das kann ich so nicht sagen, aber ich denke mal, es geht darum, dass die militärische Führung, die aus internationalen Brigaden besteht, die müssen abgezogen werden. Es muss verboten werden in der Ukraine, dass, Moment, Stopp des russischen Angriffs in Gewährleistung. Ja, genau. Militärflugzeuge aller Art müssen auch wieder von der NATO wieder zurückgenommen werden. Es dürfen keine Waffenlieferungen mehr kommen. Also im Prinzip das, was wir unausgereift in Alaska gesehen haben, wird jetzt wieder aufgegriffen und darunter auch die territoriale Abgabe des gesamten Donbass. Das steht gerade wieder zur Diskussion. Es hat sich eigentlich nichts verändert. Außer
dass Ich glaube, ein, zwei, drei kleinere Änderungen sind schon mit drin, die ich jetzt noch gelesen habe, respektive vielleicht waren die auch in den Friedensverhandlungen bei Alaska schon mit drin, wurden damals aber noch nicht so groß kommuniziert. Weil das Erste, was du eben erwähnt hast, dass quasi ausländische Truppen die Ukraine verlassen müssen, das steht da auf jeden Fall mit drin, weil wir wissen ja alle, dass extrem viele Söldner gerade in der Ukraine kämpfen. Söldner aus Amerika, aus Kolumbien, Polen ist ganz groß mit dabei, also die sollen alle weg. Und vor allen Dingen, was da auch mit drin steht, es wird ausgeschlossen, dass es westliche Friedenstruppen in der Ukraine geben soll. Und das ist wirklich jetzt mal was ganz Neues, weil vorher wurde ja immer lange auch in Alaska darüber geredet, dass es eine Art Pufferzone geben soll zwischen Russland und der Ukraine, dass das Ganze mit Friedenstruppen gesichert werden sollen. Aber jetzt steht explizit drin, keine westlichen Friedenstruppen. Aber dann ist die Frage, gibt es denn gar keine Friedenstruppen mehr oder wie soll das Ganze aussehen?
Nun ja, das wurde noch nicht offiziell besprochen, dass die Russen es von Anfang an als Vorbedingungen sahen, dass es keine NATO-Truppen oder Sicherheitsgarantien aus dem Westen geben darf, weil das sind ja im Prinzip dann eine NATO-Mitgliedschaft, wenn unsere Truppen bzw. europäische Truppen den Frieden absichern, es zu einer Auseinandersetzung kommt, das wäre ja dieser Worst Case, den Russen vermeiden wollten. Was jetzt noch die nächste Zeit rauskommt, das müssen wir abwarten. Was wir jetzt wissen, ist, dass die Russen halt ihre Positionen ernst, das wird ernst genommen. Das haben die Russen, oder das hat Peskow auch gestern, das ist der auswärtige Besprecher der Russen, Peskow, der sagte, dass man jetzt endlich wahrnimmt, dass russische Interessen ernsthaft wahrgenommen werden von den Amerikanern. Damit kann man sagen, dass Vertrauensarbeit im Hintergrund geleistet wurde. Warum im Hintergrund? Jedes Mal, wenn man versucht hat, das Ganze ja medial transparent zu machen, haben wir ja alle mitbekommen, wie viel Energie und Narrative entwickelt wurden, um das Ganze immer wieder zu torpedieren. Und deshalb will ich nochmal betonen, weil es sehr interessant ist. Diesmal hat Trump uns das Gefühl gegeben, uns meine ich den europäischen Eliten, dass er jetzt einsieht, dass man mit den Russen nur über die Härte in ein Ergebnis kommen kann. Und während wir das dann alle geschluckt haben und dachten, wann kommen denn die Tomahawks, wann kommt das denn, hat Trump im Hintergrund jetzt diese Dinger gelegt. In Verbindung mit dem Skandal, der gerade läuft, sehr viel Momentum.
Ja, also was wir natürlich auf beiden Seiten sehen, die Europäer haben es ja schon offiziell zugegeben, dass sie sich in der Ukraine Zeit erkaufen müssen, weil die Europäer reden ja immer davon, wenn die Ukraine platt ist, dann wird Russland nicht aufhören, sondern die werden auch noch Europa und den Westen angreifen. Und deswegen, da wir noch nicht bereit sind, müssen wir uns jetzt vorbereiten und die Ukraine erkauft uns quasi Zeit. Also die Europäer haben schon zugegeben, dass sie die ganze Zeit nur auf Zeit spielen, auf Kosten der Ukraine, auf Kosten des ukrainischen Territoriums und auch der Soldaten. Und ich meine, Russland macht es ja genauso. Und deswegen ist Donald Trump ja immer so hin und her gesprungen. Heute sagt er das eine, morgen sagt er das andere. Der hat ja mehrfach mit Putin auch telefoniert. Die haben sich ja live in Alaska getroffen. Und dort hat Putin natürlich dem Trump ganz klar gesagt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit, um mit Teilen unser Kriegsziel zu erreichen oder um uns auch eine bessere Ausgangsposition zu bringen. Und deswegen hat Donald Trump ja immer gesagt, okay, heute so, morgen so. Und da fließen die ganzen Debatten mit den Tomahawks oder auch mit den Atom-U-Booten, über die gesprochen wurden, alle mit rein. Also beide Seiten spielen auf Zeit. Wobei eigentlich nützt es nur Russland, weil ich meine, dass Europa auf Zeit spielt, das bringt ja gar nichts, weil wir haben ja gesehen, die letzten 3 Jahre oder 4 Jahre, wo der Krieg mittlerweile am Laufen ist, hat es Europa ja auch nicht geschafft, sich militärisch vorzubereiten. Ja, unsere Armee in Deutschland ist immer noch genauso schlecht wie vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, als Olaf Scholz die Zeitenwende ausgerufen hat, sogar noch schlechter aufgestellt, weil wir weniger Soldaten haben, weil mehr Leute die Armee verlassen haben, weil sie zum Beispiel in Rente gegangen sind, als nachgekommen sind und natürlich große Teile unserer Ausrüstung in die Ukraine geschickt haben. Also wir sind sogar noch schlechter aufgestellt. Also dieses ganze Thema Zeit erkaufen funktioniert für uns nicht wirklich. Aber für Russland natürlich auf jeden Fall, weil guck mal, was ist jetzt bis Alaska passiert? Russland hat mittlerweile Pokrovsk, die logistisch wichtige Stadt im Osten, erobert. Die stehen jetzt deutlich besser da als noch zu Zeiten von Alaska.
Was ich jetzt auch noch betonen wollte, ist, warum oder glaubst du, dass wir jetzt an einen Punkt gekommen sind, wo man diesen Friedensplan umsetzen kann? Weil ich glaube, das ist ja gerade die spannende Frage. Davor fürchten sich die einen, danach sehen sich die anderen. Und jetzt die Frage an dich, glaubst du, es ist soweit? Haben wir jetzt das Momentum? Kommt jetzt dieser Kipppunkt, wo Zelensky zerbricht und annehmen muss?
Ja, also da muss ich sagen, ja und nein, weil ich sehe das, wie gesagt, ein bisschen gespalten, weil auch der Friedensplan, den Donald Trump jetzt quasi vorgestellt hat und wo er jetzt auch Druck macht bei Zelensky, den anzunehmen, meiner Meinung nach wird auch der immer noch nicht ausreichen, um Putin und Russland ruhig zu stellen, um zu sagen, dass die jetzt akzeptieren. Weil natürlich sagen immer alle Seiten oder zumindest der Westen sagt, naja, es muss doch ein Kompromiss von beiden Seiten gefunden sein. Beide müssen aufeinander zugehen. Und jetzt, wie du das richtig gesagt hast, in diesem neuen 28-Punkte-Plan ist man extrem stark auf Russland zugegangen. So weit, dass der Westen schon sagt, das ist unzumutbar, das ist eine Kapitulation. Aber man ist immer noch nicht so weit auf Russland zugegangen, dass Russland seine Kriegsziele erreicht sieht. Die haben ja 5 große Kriegsziele und noch viele kleine und 2 bis 3 große Ziele sind da gar nicht explizit mit aufgewertet, mit drin in diesem 12-Punkte-Plan. Und Putin hat damals auch im Fernsehen gesagt, wir werden alle unsere Ziele erreichen, entweder diplomatisch oder militärisch. Und warum sollte er jetzt davon abweichen und sagen, naja, wir akzeptieren jetzt, wenn 60% oder 70% unserer Ziele erreicht sind. Aber zum Thema Zelensky kommen wir gleich noch. Auf jeden Fall würde ich schon mal sagen, Ich weiß noch nicht, ob Russland das jetzt annehmen würde, wenn es soweit ist.
Russen, sondern es geht ja eigentlich darum, dass Zelensky Widerstand geleistet hat. Schlüsselfigur der Europäer. Unter der Bedingung der Moral. Das heißt, wenn jetzt die Zinkerei losgeht, wonach es ja aussieht, weil jetzt zum Beispiel dieser Umerov, das ist ja der, ich habe es mir hier aufgeschrieben, das ist der Minister auf Verteidigung, das ist der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, der soll ja am Dienstag nach Amerika geflogen sein, um dort möglicherweise Dinge zu besprechen. Das hat nämlich hier dieser Abgeordnete, Oleski
Gorschnar. Du meinst den ukrainischen Yermak oder was?
Nein, nicht Yermak, ich meinte Umerov, der jetzt gerade auch in der Türkei ist. Der ja gestern den Zelensky in der Türkei empfangen hat. Am Tag davor war er bereits in Amerika. Ein Tag davor gingen ja in der Ukraine die Verhaftungen los. Da wurden ja 2 der 5 schwer belasteten, sagen wir mal, Kronzeugen oder Verdächtigen, wurden ja inhaftiert.
Ah, du meinst den ehemaligen Verteidigungsminister Umerov. Ja, ah, okay.
Ist er, Umerov. Und es gab ja einen Tweet von einem Abgeordneten der Rada, das ist das Parlament der Ukraine, da sagte, das war jetzt vorgestern, Rustem Umerov befindet sich jetzt in den USA. Eine Quelle aus Washington hat bestätigt, dass er dort versucht, mit den US-Behörden eine Einigung über seine Fälle bei NABU und der SAPO zu erzielen. Der einzige Weg dafür ist ein Deal mit den Ermittlern und vollständige Offenlegung. Es ist kein Geheimnis. Umerov besitzt die US-Staatsbürgerschaft, hat Immobilien in den USA, seine gesamte Familie lebt dort. Das Einzige, was ihn noch mit der Ukraine verbindet, ist der politische Einfluss von Volodymyr Zelensky. Warum sage ich das gerade? Jetzt ist ja der Zelensky plötzlich in die Türkei geflogen und will jetzt auch mitverhandeln. Warum auf einmal jetzt? Warum ist er jetzt da? Dann hat Umerov, ich habe ja auch noch ein Foto, das muss ich gleich raussuchen, da sieht man, dass er den Zelensky am Flughafen in der Türkei empfangen hat. Was ich jetzt, und warum habe ich dich das gefragt, glaube, warum jetzt der Frieden kommen könnte, jetzt nicht von morgen oder von heute auf morgen ist, wenn jetzt deine engsten Vertrauten, Mindic in Israel und Umerov, der jetzt noch in der Türkei ist, aber bestimmt nicht zurück in die Ukraine gehen wird, glauben, dass Zelensky fällt, dann kannst du mir eins, also dann bin ich mir eins sicher, jemanden, der sein Land in einer Krise beklaut, beraubt und seinen Profit daraus macht, der besitzt keine wahre Loyalität. Also geht es gerade um Selbsterhaltung. Das heißt, wenn, und jetzt kommt der Winkelzug, wenn Trump jetzt also diese Information hat, kann er die Reputation, die Moral, all das, womit wir in Europa diesen Krieg ja rechtfertigen, kann er ja einfach kaputt machen. Und dann haben wir, die Oppositionsparteien in Europa, so viel Futter, um diese ganze Unterstützung endlich mal einkrachen zu lassen. Und deshalb glaube ich, dass Zelensky jetzt die Wahl hat. Er kann sich jetzt entscheiden. Spielst du mit? Bist du jetzt bereit? Oder machen wir es auf die harte Tour? Deshalb glaube ich, dass wir an so einem Punkt sind, wo es gerade brandheiß ist, dass Trump sich gerade, also beide Kronzeugen, so muss man sie ja nennen, Mindic, die Brieftasche von Zelensky in Israel, amerikanische Einflusssphäre. Da kannst du dich doch nicht sicher fühlen, wenn du von den Amerikanern abhauen musst. Und dann war der eine mit der amerikanischen Staatsbürgerschaft noch tags zuvor dort und will gerade nicht zurück in die Ukraine. Die gucken gerade, wie überleben die? Das sind, und da sieht man es ganz deutlich, Menschen, die haben die ganze Zeit wilde Entscheidungen getroffen für den Krieg. Doch jetzt, wo es um ihr Einzelschicksal geht, ist ein Zelensky auf einmal auf der Matte in der Türkei und will für den Frieden verhandeln. Deshalb
Also diese Argumentation, die kann ich nachvollziehen und da gehe ich auch soweit mit. Eine Vorbemerkung noch. Ich meine, wenn wir immer von Amerika und von Trump sprechen, dürfen wir nicht vergessen, dass es auch in Amerika 2 Lager gibt. Es gibt natürlich das Trump- und Republikanerlager und natürlich das alte Demokratenlager und auch die alten Demokraten unter Joe Biden, wenn die natürlich gerade nicht an der Macht sind, versucht er trotzdem noch im Hintergrund viele Sachen zu bewegen, zu beeinflussen und das natürlich anders, als wie es Donald Trump gerade macht. Und ich bin der Meinung, Donald Trump wurde darüber informiert, über die ganzen krummen Sachen, die in der Ukraine ablaufen, die ganzen Sachen, die jetzt ans Tageslicht gekommen sind mit der ganzen Korruption, mit dem Mindisch, mit dem Justizminister, mit dem Energieminister, mit dem Yermak oder auch mit dem Umerov. Ich glaube, das wusste der alles. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er große Teile davon von den Russen zugesteckt hat, bekommen hat und jetzt diese ganzen Sachen als Druckmittel hat, inklusive Beweise, die Sachen jetzt halt schon zur Hälfte aufgeflogen sind um massenhaft Druck, massig Druck auf die Ukraine zu machen, dass die Ukraine endlich wieder verhandelt und auch die Bedingungen annimmt. Und Trump wird ganz klar dem Zelensky sagen, wenn du jetzt nicht annimmst, wenn wir den Frieden, den wir dir jetzt vorstellen, wenn du das nicht akzeptierst, dann werden wir auch noch die zweite Hälfte dieser ganzen Beweise, die wir für die Korruption haben, offenlegen. Und dann, Freundchen, bist du auch mit dran. Ich glaube, der Trump hat doch richtig harte Sachen gegen Zelensky selber in der Hand, obwohl ja alle immer behaupten, Zelensky sei sauber, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Und deswegen setzt er ihm jetzt quasi die Pistole auf die Brust und sagt, nimm das Ganze an, nimm diesen Diktatfrieden, wie er ja vom Westen genannt wird, oder diese Kapitulation, wo sie vom Westen genannt wird, nimm sie an. Und wenn nicht, dann werden wir dich quasi beseitigen, ob das Ganze diplomatisch oder militärisch passiert, sei mal dahingestellt, und ob das die Amerikaner machen, weil Zelensky ja die US-Marionette ist, oder ob er einfach dem Putin sagt, hier, ihr habt die Freigabe, jetzt Zelensky quasi abzusetzen, und dann wird es halt mit jemand Neuem weitergemacht. Also ich glaube, auch Trump wird da richtig durchgreifen, weil er die Nase voll hat. Und weil er natürlich auch keinen Bock mehr darauf hat. Er will sich ja eigentlich komplett auf Venezuela konzentrieren. Und deswegen will er natürlich auch, dass der Ukraine-Kram endlich zu Ende ist. Also demzufolge kann ich das nachvollziehen, was du sagst.
Das Timing ist gerade zu krass. Das ist einfach wirklich wie so eine Schattenoperation, die auf einmal aus dem Nichts zuschlägt. Ich meine, nochmal für die Zuschauer zum Wiederholen. Warum Zelensky nicht unschuldig sein kann, ist offensichtlich. Als er vor wenigen Monaten versucht hatte, diese NABU und diese SABU, das sind diese Antikorruptionsbehörden, da kam heraus, dass in Mindic, das ist ja der engste oder einer der engsten Vertrauten von Zelensky, der hatte auch diese Firma mit ihm, diese Medien Group, wo der damals auch noch produziert hat. Die sind schon sehr lange verbandelt miteinander. In dieser Wohnung von Mindic gab es dann Wanzen, und die haben, lass mich die Zahl richtig sagen, 1800 Stunden Audiomaterial gesammelt. Das ist also zweifelsohne Aussagen, es kann kein Zweifel mehr im Raum bestehen bleiben, dass der Typ unschuldig ist. Deshalb ist er auch direkt abgehauen. Was hat Zelensky in der Vergangenheit versucht? Im Deckmantel des Krieges, und weil er dachte, seine Position ist unerschütterlich, wollte er die Judikative unter seiner Exekutive stellen. Der wollte die Gewaltenteilung, wollte der zerschlagen, und wollte seinen, ich weiß nicht, welcher Mann das war, seinen Staatsanwalt, Staatsminister, irgendwas, wollte er quasi diese Behörde dann unterstellen, damit er die Ermittlungen blockieren kann. Das ist aber absolut autoritäres Verhalten. Da konnte der Westen es nicht zulassen, weil das ein Bruch des Narratives ist, dass man hier für Demokratie und Freiheit kämpft. Also Mediengeschrei groß. Alle haben gesagt, damit hat Zelensky sich keinen Gefallen getan. Das spielt den Russen in der Hand. Wollten das noch schönreden. Ende vom Lied ist, Zelensky musste das Gesetz, was der in der Radar, das ist quasi das Parlament, was heißt bei uns Parlament, heißt dort Radar, musste er wieder zurücknehmen. Die Argumentationsgrundlage, diese Behörde quasi unter seiner Exekutive zu stellen, war, hey, die sind von russischen Agenten unterlaufen, die wollen damit uns innen drin destabilisieren, deshalb müssen wir jetzt diese Behörde reinigen. So, und das hat dann dazu geführt, dass alle rumgeschrien haben, Zelensky hat das Gesetz zurückgenommen, und dann kam der Alaska-Frieden. Da hat Zelensky sich erstmal bedeckt gehalten, weil der wusste, der stand gerade komplett im Kreuzfeuer. Also hat er die Europäer machen lassen. Die Europäer haben dann sämtliche Narrative in den Raum geschmissen, dass am Ende dieser Alaska-Deal zu einem, wie konntest du Putin den roten Teppich ausrollen, ein Diktator, ein Unmensch, ein Verbrecher, der hätte verhaftet werden müssen. Wir wurden also schön Gehirn gewaschen, und am Ende ist das dann alles gefallen. So, und jetzt hat sich ja alles beruhigt. Zelensky hat sich sicher gefühlt, hat noch am 28. September bei Ajox ein Interview gegeben, wo er sagte, wenn es denn einen Waffenstillstand geben würde, würde ich sofort die Wahlen zulassen. Ich würde mich auch möglicherweise gar nicht mehr als Präsident aufstellen. Ich möchte nur, dass mein Land gut geht. Das hat er gesagt, weil er dann von Trump gehört hat, dass jetzt die Tomahawks kommen. Und deshalb wiederhole ich das gerade nochmal. All das, was jetzt gerade aufploppt, das kann doch kein Zufall sein. Da ist wieder ein Momentum ins Spiel, wo ich glaube, dass Trump jetzt alle Karten in der Hand hat, um die Geschichte eines Landes, was um seine Freiheit kämpft, um ein Staatsmann namens Zelensky, das kann er jetzt komplett vernichten. So, kein europäischer Bürger ist doch bereit, Geld zu bezahlen. Wenn die eigenen Leute das Land verlassen in einen Krieg, weil sie jetzt beim Clown erwischt wurden. Da stehen wir jetzt.
Genau. Weil ich meine, hier, der eine Kommentar schreibt, Zelensky ist doch fein raus, genug Kohlseite geschaffen, ab ins vorbereitete Exil nach Großbritannien. Ja, das glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, dass Zelensky jetzt nicht mehr so einfach aus der Nummer rauskommt. Wenn Zelensky jetzt sagen würde, wirklich Ja und Amen zu allem, was Donald Trump jetzt von ihm will, dann könnte es vielleicht sein, dass Trump sagt, okay, du darfst ins Exil, du darfst dein quasi erwirtschaftetes Vermögen behalten, aber sobald du anfängst rumzuzicken, werden wir alle Beweise auffliegen lassen und du wirst alles verlieren, was du dir in den letzten Jahren erwirtschaftet hast, und dann ist auch Zelensky am Ende. Und der große Punkt, der mich ein bisschen aufstößt, du hast ja richtig gesagt, als der ganze Kram in den Antikorruptionsbehörden losgegangen ist vor 3-4 Monaten, als Zelensky die quasi verbieten wollte, da haben ja auch die westlichen Medien richtig draufgehauen auf Zelensky, und ich finde, viel härter und häufiger als jetzt, wo der ganze Korruptionsskandal aufliegt. Und das verwundert mich, weil jetzt ist doch quasi fast das Gleiche wieder. Die Ukraine explodiert quasi Korruption und jetzt halten die sich aber großteil bedeckt. Warum? Also warum jetzt so ein großer Unterschied? Nur mal so eine veraltete Schlagzeile, mehr aber nicht.
Interessant. Die Frage ist, vielleicht haben die Europäer ja wirklich eine Hoffnung, dass sich gerade intern in der Innenpolitik in der Ukraine ein neuer Protagonist, Poroschenko, der ehemalige Präsident, auch Europa gesinnt, dass der vielleicht dieselben Positionen von Zelensky übernehmen würde. Können wir jetzt nicht sagen. Aber ja, es wird wieder geschwiegen. Wir schauen jetzt mal, was der Trump macht. In der Zeit, wo wir gerade miteinander reden, da kommen schon wieder neue Artikel. Man kann gerade gar nicht fassen, was alles passiert, weil auch beispielsweise hat Trump ja einen 4-Sterne-General in die Ukraine geschickt, während Zelensky gerade, der Präsident, in der Türkei ist. Das heißt, da gehen gerade hochrangige Leute des Pentagons in die Ukraine geschickt, während der Präsident nicht da ist. Da wird doch gerade miteinander gesprochen, da wird doch gerade geplant. Also, da passiert gerade richtig viel. Und das kriegt man nicht mehr eingefangen.
Eigentlich war ja auch geplant, dass sich der US-Sondergesandte, der quasi von Trump den Friedensplan in die Hand gedrückt bekommen hat, sich ja mit Zelensky und mit seinem Stabschef Yermak trifft, um das Ganze zu besprechen. Aber dieses Treffen wurde ja abgesagt, weil der US-Sondergesandte gesehen hat, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, weil Zelensky mit einem anderen Friedensvorschlag um die Ecke gekommen ist, und zwar mal wieder mit einem Friedensvorschlag, dass man doch die ganze EU mit einbeziehen muss, um einen nachhaltigen Frieden zu machen. Und da haben die Amerikaner gesagt, nee, wenn du uns jetzt so ankommst, dann stoppen wir das Ganze hier sofort wieder, weil wir wissen ja, sobald die EU mit dabei ist, geht es nicht mehr um Frieden, sondern wieder um den Waffenstillstand. Das haben wir doch damals auch gesehen, als die ganzen Europäer nach Washington gereist ist. Obwohl Putin und Trump den Waffenstillstand sofort eine Absage erteilt haben, haben die wieder gesagt, Waffenstillstand. Und das machen sie jetzt ja auch wieder. Die Kallas, die EU-Außenbetragte, hat ja gestern auch wieder gesagt, wenn Putin wirklich einen Frieden haben wollen würde, würde er einen Waffenstillstand machen, oder? Das ist das Aufmaß, oder?
Ja, also die Kaya Kallas, die ist quasi die Außenministerin der Europäischen Union, vom Level her wie Frau Baerbock. Wir müssen sie nicht als Mensch beurteilen, aber die hat auch zum Beispiel jetzt die ersten Äußerungen zu diesem Thema. Damit ein Plan funktionieren kann, müssen die Ukrainer und Europäer an Bord sein. Also das ist natürlich die erste Reaktion. Das geht so nicht. Was Trump wieder gemacht hat, ist hinter unseren Rücken hier diese, wie heißt das nochmal, Machtpolitik, dass jetzt Großmächte über die Zukunft eines souveränen Landes entscheiden. Der Punkt ist, die wollen einfach einen Waffenstillstand haben. Wir wissen das. Ukraine konsolidiert, kann sich erholen, kann rekrutieren, während dann verhandelt wird. Und dann gibt es einen Bruch in der Verhandlung und die Russen müssen dann, sagen wir mal, wieder Material und Menschenleben aus ihrer Sichtweise in diesen Schlachtfeld hineinwerfen, was die Kosten wieder hochsteigt. Das machen die Russen nicht. Deshalb, es gibt nur den Weg. Es gab auch kein anderes. Nenn mir bitte einen Krieg, wo man erst einen Waffenstillstand und dann verhandelt hat. Es gab immer erst den vorherigen Punkt, dass die eine macht, also der gerade am Gewinnen ist, am Ende diktiert, was passiert. Das
ist ja auch verständlich. Ich meine, in den meisten Kriegen gab es ja eine Partei, wo absehbar war, dass die am Gewinnen ist, dass sie stärker war und die andere Seite am Unterliegen war. Und die stärkere Seite, wenn sie am Gewinnen ist, wird doch nicht sagen, okay, wir machen jetzt mal einen Waffenstich, um zu verhandeln. So eine Verhandlung können ja auch ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr dauern. Und in der Zwischenzeit tut sich der Gegner wieder aufrüsten. Das ist ja völliger Schwachsinn. Also die EU-Politiker sind völlig realitätsfern. Und was die dazu sagen, das kann man sowieso in einer Pfeife rauchen. Ich wollte aber nochmal auf ein weiteres Detail eingehen, was jetzt aus diesem Friedensplan rausgekommen ist. Und das hat mich extrem überrascht, was dort durch die Nachrichten ging. Und zwar hat der britische Telegraph geschrieben, Ukraine told to accept cash for land deal with Putin. Und das ist schon ziemlich krass. Und ich scroll mal ein bisschen weiter runter, was da quasi drin steht. Und zwar, ich übersetze es dann für euch hier gleich ins Deutsche. Und zwar, die Ukraine könnte im Rahmen eines US-Plans zur Beendigung des Krieges gezwungen werden, einen Teil des Territoriums an Russland abzutreten. Und laut dem von der Trump-Regierung ausgehandelten Abkommen könnte Kiew die Kontrolle über die östlichen Gebiete abgeben, aber das rechtliche Eigentum behalten. Russland würde für die faktische Kontrolle über die Region eine nicht genannte Pachtgebühr bezahlen, die mit dem, und das haben Vertraute gesagt, die mit dem 28-Punkte-Plan quasi, ja, die da Bescheid wussten, die da informiert sind. Und meinst das finde ich schon...
Die Vermögensverhältnisse im Land, quasi der Immobilienbesitzer, der bleibt im Besitz oder was ist damit gemeint konkret?
Naja, es ist ja immer eine Sache, die auch ganz groß debattiert würde bei dem Abtreten der Ukraine. Das eine ist ja das faktische Abtreten der Gebiete und ich meine, das ist jetzt ja schon so, Russland kontrolliert ja schon fast die ganzen östlichen Gebiete und das andere ist natürlich auch noch juristisch und völkerrechtlich und ich meine, die in dem 28-Punkte-Plan soll jetzt drinstehen, wenn man dem traut, was der Telegraph sagt, dass der ganze Donbass an Russland geht, also auch die Bereiche, die jetzt noch unter ukrainischer Kontrolle stehen, dass sie dann auch unter die faktische Kontrolle von Putin geht, dass er das Land kontrollieren kann und die Bevölkerung, die da ist, sich darum kümmern kann. Aber rechtlich soll es weiterhin der Ukraine gehören und die Ukraine soll dann quasi eine Pachtgebühr dafür bekommen. Also ich habe eine sehr spezielle Meinung dazu, sage ich gleich. Erstmal will ich von dir hören, was du dazu sagst und was da dran ist.
Ich muss das nochmal wiedergeben. Also man will jetzt einfach eine Lösung finden, dass die Russen die Kontrolle haben, aber die Ukraine noch das völkerrechtliche Anspruch auf die Gebiete.
Aber und rechtlich, also, nicht nur völkerrechtlich, sondern auch juristisch.
Wenn das ja funktionieren würde, dann hätte man das ja schon viel früher in die Verhandlungen mit einnehmen können oder einbringen können, weil wenn man sagt, okay, erstmal 50 Jahre lang ist das in unserer Hand, völkerrechtlich gehört das euch, dann haben die Russen ja das Problem, dass die Ukrainer im Falle einer, wir machen jetzt mal einen Waffenstillstand, aber die werden weiter aufgerüstet, wenn die sich irgendwann wieder in der Lage versetzt fühlen, dann könnten die ja völkerrechtlich wieder Krieg führen, um ihr Land oder die okkupierten Gebiete wieder zu befreien, aus ihrer Sicht. Also ergibt für mich gerade nicht so viel Sinn. Aber Telegraph ist namhaft, deshalb, die schreiben ja keinen...
Es ist für mich auch völliger Schwachsinn, weil so einen ähnlichen Vorschlag hatten wir damals auch schon bei dem Alaska-Treffen. Dort hat ja Trump auch gesagt, dass Zelensky die Gebiete im Donbass komplett abgeben soll an Russland. Und Zelensky hat damals gesagt, ja, darüber kann man reden, das ist Verhandlungssache. Allerdings nur faktisch, wir werden die Sache nie rechtlich und auch nie völkerrechtlich und juristisch akzeptieren. Und damit werden die ja quasi weiterhin unter der Kontrolle von oder Besitz von der Ukraine. Und diesbezüglich haben sie jetzt einfach nur ein kleines Update obendrauf gemacht und haben gesagt, zusätzlich zu dem Abgeben an Russland müssen jetzt die Russland quasi eine Nutzungsgebühr bezahlen, also quasi diesen Pachtvertrag. Also quasi, das wäre quasi ein Zugeständnis in Richtung Ukraine, dass sie zumindest noch Geld für das Gebiet bekommen. Allerdings ist das ja vollkommener Schwachsinn, weil Putin auch damals schon gesagt hat, er wird das auf gar keinen Fall akzeptieren. Das Land, was sie erobert haben und auch das, was sie in der Zukunft noch erobern werden, die werden nicht akzeptieren, das nur faktisch zu besitzen, sondern die wollen das auch völkerrechtlich und juristisch haben. Und deswegen ist dieser Vorschlag eigentlich für den Hintern. Und ich glaube, das wurde nur eingebaut in diesen Friedensplan, um quasi auch wieder ein bisschen auf die Ukraine zuzugehen, sodass man sagen kann, guck mal, beide Seiten machen hier ein bisschen Zugeständnisse.
Ja, also wir wissen, wie der Krieg ausgehen muss. So, die Russen sind am Gewinn, die haben Demografie, die haben die Rohstoffe, die haben China, die haben Nordkorea. Entweder die Ukrainer werden jetzt noch verhandeln oder wir werden sehen, dass sie kapitulieren müssen. Und dann entscheiden die Russen, über die Geschichte und dann sind wir Europäer richtig am Arsch. Dann sehen wir aus wie die übelsten Idioten, die alles verkackt haben und ein Land ins Unglück gestürzt haben. Und das wollen unsere Leute. Ja, gut. Ich hatte noch ein paar andere Informationen. Inwiefern habe ich jetzt gerade durch meine Vorgreifen der Korruption jetzt deinen Ablauf durcheinander gebracht? Wo wolltest du eigentlich?
Gar nicht. Hau einfach rein, also mit den Infos, die du raushauen willst.
Ja, das war im Grunde genommen meine Kernthese, weil man muss ja sagen, der Mann, Donald Trump, der ist 79 Jahre alt. Also, dass der die Raffinesse, die Fitness, die Intelligenz besitzt, die besten Leute aufzustellen, dass die ganze Welt denkt, dass Amerika eine Autokratie geworden ist, weil die so stark sind, seine Administration. Und er hat es wieder geschafft. Wieder reden wir jetzt hier und glauben, es könnte jetzt bald vorbei sein. Und das wird ein Raum. Ich hatte leider heute noch nicht die Zeit. Ich sage nicht, dass ich das liebe, sondern ich bin immer wieder fasziniert in solchen Momenten. Deshalb sage ich Momentum, Geschwindigkeit, Welle, da ist wieder was. Da müssen sich unsere Medien, das könnt ihr jetzt alle mal im Detail beobachten, wie die jetzt erstmal alle ruhig sind. Wenn sie ruhig sind, heißt das, sie sind durcheinander. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen. Das heißt, die müssen erstmal miteinander sich besprechen und dann einigt man sich erstmal auf irgendein neues Narrativ, was so einigermaßen dem Stand halten kann. Und wenn die dann merken, das glauben die Leute, dann spielen die das 10.000 Mal ab. Also die nächsten 3 Tage werden wir jetzt beobachten können, wie so 3, 4 verschiedene Narrative von unseren typischen NATO-Influencern, Masala oder sonst wem, wie die wieder ausgebrütet werden. Und das, was verfängt, das, was sich wiederholt, das wird dann losgetreten, bis wir anfangen 50-50, bis wieder der Konflikt hier ist. Und dann geht's weiter. Aber wie gesagt,
ja, Trump hat diesmal mehr Karten. Vor allem kommt ja auch noch hinzu, wo du es gerade sagst, mit der Deutungshoheit. Es kommt ja auch da hinzu, dass eigentlich alle wissen, dass Zelensky am Ende ist. Und da entsteht ja dann ein gewisses Machtvakuum, was dann wieder gefüllt werden muss. Und natürlich wollen alle Beteiligten jetzt dafür sorgen, dass ihr eigener Mann jetzt dort in der Ukraine an die Macht kommt, sodass die wieder den maximalen Einfluss haben. Weil wir wissen ja alle, der Zelensky, der war eine Marionette der Amerikanern, der ja damals 2014 durch den Putsch überhaupt erst an die Macht gekommen ist. Vorher hatten wir ja eine pro-russische Regierung in der Ukraine. Und je nachdem, wer da gerade an der Macht ist, der kann natürlich auch die Geschicke des Landes steuern und natürlich auch sagen, wo er sich hinorientiert, eher gegen Westen oder eher gegen Russland. Und deswegen haben wir jetzt die 3 großen Machtblöcke. Wir haben Russland, die natürlich wollen, dass wieder ein pro-russischer Präsident an die Macht kommt. Dann haben wir die Amerikaner, die natürlich wollen, dass jemand an die Macht kommt, der amerikanische Interessen vertritt. Und wir haben natürlich auch noch Europa, allen voran die Briten, die ebenfalls wollen, dass dort wieder dann ein europäischer Interessenvertreter rankommt. Und für die Briten soll ja zum Beispiel der Saluschny an die Macht kommen, also der ehemalige Armeechef und der jetzt quasi der Botschafter in Großbritannien ist, der ja auch darauf schon vorbereitet wird. Aber darauf hat Russland natürlich keinen Bock, weil die wissen, wenn Saluschny an die Macht kommt, geht's ganz genauso weiter wie vorher. Und deswegen haben wir jetzt im Hintergrund auch das große Ränkelspielchen, wenn Zelensky dann entweder freiwillig zurücktritt oder zurückgetreten wird, wie schnell und wer wird dann der neue Nachfolger? Und ergänzend will ich noch sagen, was du ja vorhin gesagt hast mit diesen Wahlen, wo Zelensky gesagt hat, ich halte jetzt wieder Wahlen ab, wenn das eintritt, das ist ja auch die Doppelmoral ohne Ende. Weil Zelensky begründet das immer, dass er keine Wahlen abhält mit der ukrainischen Verfassung, dass das im Kriegsrecht nicht möglich ist. Und dabei hat er selber gegen die Verfassung verstoßen, weil im Kriegsrecht dürfen nämlich auch das ganze Kabinett nicht geändert werden. Es dürfen keine Minister entlassen werden. Und Zelensky hat mehrere seiner Minister entlassen, hat sein ganzes Kabinett umgestaltet, obwohl das im Kriegsrecht in der Verfassung auch verboten ist. Also man sieht, die Sachen, die gut für ihn sind, die macht er einfach. Da scheißt er auf die Verfassung. Aber bei den Wahlen, die schlecht für ihn werden, da sagt er, nee, das geht auf gar keinen Fall. Und diese Doppelmoral, die kotzt mittlerweile immer mehr Menschen an, auch in der Ukraine.
Wir müssen uns vielleicht nochmal vergegenwärtigen, dass dieser Mann 2019 die Wahlen gewonnen hat, mit dem Versprechen, die Korruption zu beenden, und ja, Frieden mit Russland. Jetzt schaut euch doch mal das Endresultat an. Wo ist das? Sein Volk ist in einen Abnutzungskrieg gelandet, sein halbes Land ist zerstört, wenn nicht mehr als die Hälfte. Die jungen Männer sind geflohen. Wer weiß, wer nach dem Krieg überhaupt zurückkommen will? Wer weiß, was überhaupt noch für unschöne Dinge dort passieren, aber der Mann hat als Staatsmann komplett versagt. Und dann müssen wir die ganze Zeit beobachten, wie wir als Europäer diesen Typen stabilisieren. Das ist für uns genauso. All das, was dieser Mann an Schande bringt, das geht ja auf uns über. Nun denn.
Ja, was ich auf jeden Fall interessant fand, das will ich jetzt hier mal auch vorholen, und zwar, Zelensky hat ja diesen Friedensplan von Donald Trump jetzt bekommen und dort steht drin, none of the proposals have been rejected outright despite the EU dismissing the reported contents. Also die EU hat sofort alles abgelehnt und hat sich darüber beschwert, dass dieser Friedensplan eine Kapitulation ist, aber Zelensky hat sich vorsichtig dazu geäußert und hat gesagt, wir können über alles reden und ich schlage keinen der Vorschläge oder der Forderungen aus. Und das ist doch interessant, weil bei den früheren Friedensplänen, die vorgestellt worden sind, da hat Zelensky immer gesagt, nee, das auf gar keinen Fall. Wir werden unter keinen Umständen Territorium abgeben. Wir werden unter keinen Umständen hier über die russische Sprache als offiziell anerkennen. Also früher hat Zelensky ganz anders gehandelt. Und jetzt zeigt er sich zumindest offiziell schon kompromissbereiter. Jetzt ist die Frage, ist er wirklich kompromissbereiter oder ist einfach der Druck von Donald Trump so groß, dass er jetzt hier drauf eingehen muss?
Es kommt immer darauf an, in welcher Verfassung gerade ist. Nachdem der in Washington damals verbal Schläge bekommen hat, im Februar, wo Merz dann gesagt hat, jetzt müssen wir die größten Schulden aller Zeiten machen, da war er auch erstmal ruhig. Und immer, wenn er schwach ist, dann verlässt er sich eigentlich darauf, dass die Europäer stark werden, die Stimme für ihn sind. Jetzt ist er wieder in der Position. Er kann jetzt erstmal nur abwarten. Was kann er jetzt? Er kann nur abwarten und sagen, ja, ich bin zu allen bereit. Und dann guckt er links, dann guckt er rechts, dann guckt er links und guckt, was sich entwickelt. Und ist wie ein Fußballer und tritt das Ding einfach ins Tor, um seinen eigenen Vorteil zu holen. Daran erkennt man wieder, wenn er so drauf ist, ist er schwach. So, jetzt sind die Europäer wieder dran, aber diesmal hat der Trump die Möglichkeit, das Narrativ zu beschädigen, was die Europäer brauchen, um unser Geld zu mobilisieren. Anders kann man es ja nicht erklären. Ja. Wobei, also wir sind ja nicht mal NATO, wir sind ja nicht mal irgendwelche Vertragspartner, wir haben eigentlich nichts mit diesem Land zu tun. Nichts.
Das ist auch so eine Geschichte. Das ist, was mich auch so tierisch aufregt, vor allen Dingen, dass wir auch einen Krieg dafür riskieren wollen, ja, dass wir riskieren, gegen Russland in den Krieg zu ziehen, für ein anderes Land, was das korrupteste Land in Europa ist und eines der korruptesten Länder auf der ganzen Welt, für die sollen wir unsere Werte verteidigen und vielleicht noch unsere eigenen jungen Menschen dort in den Krieg schicken, obwohl die nicht mal in der EU und auch nicht mal in die NATO sind. Also das ist auch eine Sache, die mich einfach tierisch aufregt und wo ich mich immer frage, warum kommen unsere Politiker auch mit diesem Narrativ durch, dass wir der Ukraine helfen müssen? Es geht doch gar nicht herum, der Ukraine zu helfen, sondern einfach nur, um uns mehr Zeit zu erkaufen, weil ja unsere Politiker mal sagen, demnächst kommt der Krieg mit Russland.
Ja, du hast ja gerade gefragt, wie kommen die damit durch? Ich habe ja letztes Mal, manchmal liege ich im Bett und ich muss denken und denken und denken, kann nicht aufhören. Und immer wieder komme ich auf den Punkt, dafür, dass wir 10 oder 8 oder 9,5 Milliarden Euro für eine öffentlich-rechtliche Rundfunkeinheit da bezahlen, dass die unbeeinflusst von Politik, von Sponsoren, von Werbeeinnahmen, dass die uns einfach berichten können. Das ist deren Funktion. Dass ich dann erleben muss, dass wir in der Tagesschau nichts vom Korruptionsskandal sehen. Dass ich dann sehen muss, dass man lieber von mir aus redet man gerade über Radsportler in der Tagesschau, als wir nehmen 800 Milliarden Euro Schulden auf, Kindeskinder werden, wenn die Zinslast kommen wird, das abtragen müssen, sehen wir nichts darüber. Und deshalb der Punkt, wie kommt man mit sowas durch? Unsere Medien, die sind doch komplett beeinflusst, die gehören uns doch gar nicht mehr. Irgendjemand schreibt denen doch davor, was die da berichten sollen. Anders kann man es sich nicht erklären, wie krass die Einfluss nehmen. Die schweigen, lassen Informationen weg, die suchen sich die Politiker aus, dessen Positionen denen gefallen. Das hat gar nichts mehr mit den mündigen Bürger Informationen geben zu tun, sondern wenn es die nicht geben würde, könnte dieser Krieg nicht geführt werden. Und dafür, dass die unabhängig sind, finde ich es ziemlich krass, was hier passiert.
Ja, na gut, die Medien sind ja nicht umsonst die vierte Macht im Staat, weil sie natürlich das ganze Geschehen, was im Land passiert, stark beeinflussen. Und je nachdem, wie viel die Berichterstattung in die eine oder andere Richtung ist, profitiert man natürlich auch praktisch davon. Und deswegen ist es ja umso besser, dass wir heutzutage die starken sozialen Medien haben, mit Twitter, mit Telegram, mit YouTube, mit sonst welchen Medien, wo man auch mal über andere Sachen berichten kann, die sonst halt in der Tagesschau vergessen werden. Und eine Sache zum Beispiel auch, J.D. Vance hat sich heute auch wieder geäußert zu dem Ukraine-Krieg, und das fand ich doch sehr beachtlich, was er da sagt. Der hat nämlich hier gesagt, J.D. Vance auf den Russland-Ukraine-Konflikt: Warum beenden die beiden nicht einfach das gegenseitige Töten und handeln wieder miteinander? Warum starten sie nicht ein Business, reisen zwischeneinander und tauschen sich kulturell aus? Und das klingt ja erstmal ganz vernünftig, ja? Also warum leben die nicht einfach in Frieden, anstatt sich zu bekriegen? Aber dann muss ich doch immer sagen, warum sagt der so ein Schwachsinn? Die sollten erstmal vor der eigenen Haustür kehren, ja? Die Amerikaner haben gerade die größte Armee seit dem Irakkrieg vor Venezuela versammelt, und in den nächsten Tagen oder Stunden könnte dort ein Krieg losgehen. Und selber gibt er die Ratschläge an Russland und Ukraine: Bitte macht keinen Krieg, bitte verhandelt. Also die Amerikaner haben ja auch wieder die allergrößte Doppelmoral. Also das, was sie in der Ukraine sagen und predigen, da machen sie genau das Gegenteil, aber in Venezuela. Und da kriege ich auch immer so einen Hals.
Ich habe gerade eine frische Aussage von Wadepool gefunden in Bezug auf die Korruption auf X. Ich versuche das mal kurz hier reinzubringen.
Dann hau mal rein. Ihr seht schon, du bist schon wieder fett am Grinsen.
Ja, die Argumentation. Ich liebe es, auf die Wortwahl zu achten. Ich hoffe, das ist jetzt laut genug.
Na, der Korruptionsskandal und all das, was es dort an Vorwürfen gibt, das muss rückhaltlos aufgeklärt werden. Das hat der Bundeskanzler auch ja Präsident Zelensky klar gemacht. Also wir unterstützen diese beiden unabhängigen Behörden. Das habe ich auch bei meinem Besuch in Kiew klar gesagt. Das ist vollkommen glasklar. Aber das darf natürlich den Blick nicht uns abwenden lassen, wo wir stehen insgesamt. Wir stehen an der Seite der Ukraine, und nur deswegen, weil es dort Korruptionsvorwürfe gibt, können und werden wir in unserer Unterstützung für die Ukraine nicht nachlassen.
Guck mal, wie der sich da durchquält, was er da für einen Mist faselt. Wir stehen an der Seite der Ukraine, okay, und die Korruption darf uns jetzt nicht davon abbringen. Also entweder hat er gerade eingestanden, dass wir die Korruption in der Ukraine brauchen, um unsere Interessen durchzusetzen, weil kein Staatsmann auf der Welt, der sein Volk liebt, würde dabei sonst mitmachen. Oder der Typ ist einfach nur komplett neben der Spur. Also
ja, vor allen Dingen, weil die Begründung der Politiker, unserer EU-Politiker, ist doch immer, dass wir unsere europäischen Werte in der Ukraine verteidigen. Und dann sagt er jetzt sowas: Ja, aber die bisschen Korruption, was da ist, das darf uns jetzt nicht davon abhalten, die Ukraine zu schützen. Das widerspricht sich doch komplett, oder?
Ja, vor allen Dingen, was heißt denn ein bisschen? Was heißt denn, wenn einer in seiner Wohnung sitzt, mal eben über 100 Millionen so redet: Ja, da kriegt er hier 5, der 1,2 Millionen. So als ob das Dirty Business ist. Da muss man sich doch fragen, wenn wir in der Corona-Zeit schon 4,2 Milliarden verloren haben, Lockdown-Zeit, weil irgendwelche Testzentren irgendwelche Tests angeben, die gar nicht existiert haben, dann ist dann ein Land, da können wir uns doch ausmalen, dass es da nicht um 100 Millionen geht, sondern dass es da um Milliarden geht. Und das ist schon ein Grund, darüber zu reden. Das ist schon ein Grund, um sich zu fragen: Wollen die Ukraine eigentlich kämpfen? Oder sind das hier die paar Leute, die sie abkassieren, die das wollen? Ja, das sollte man einfach mit einbeziehen. Und das will man nicht. Ich muss jetzt einmal kurz nochmal auf X gucken, weil da war noch ein Video. Kannst ja auch nochmal gerne... Ja, gut. Man muss auch manchmal akzeptieren, dass die Welt halt nicht so funktioniert, wie die Menschen es vorgeben, ne?
Ja, und vor allen Dingen, interessanterweise, vor rund einer Stunde gab es auch das tägliche Treffen von Putin mit seinem ganzen Generalstab, woraus auch teilweise öffentlich im Fernsehen übertragen wurden. Und davon will ich auch mal eine Sache ganz kurz zeigen, was er nämlich zu Zelensky gesagt hat und zu den ganzen Korruptionsvorwürfen, die da aufgetreten sind. Und das trifft es wirklich auf den Punkt, was er da gesagt hat. Ich übersetze das Ganze hier direkt wieder für euch. Und er sagt: Das ist keine politische Führung in der Ukraine. Es ist eine kriminelle Bande, die die Macht zur persönlichen Bereicherung missbraucht. Es ist jedem klar, dass diese Leute, die auf ihren goldenen Toiletten sitzen, kaum an das Schicksal der einfachen Bevölkerung in der Ukraine oder an das Schicksal der Soldaten denken, erklärte Putin in Bezug auf Timo Mindisch, den Verbündeten von Zelensky, der Stunden vor seiner geplanten Verhaftung wegen Erpressung außer Land geflohen ist und in seiner Luxuswohnung in Kiew eine vergoldete Toilette besaß. Und das trifft es doch einfach auf den Punkt. Ja? Die Politiker in der Ukraine da oben, ja, die Führungsriege, Zelensky-Regierung, die ist so weit weg von der Bevölkerung, noch weiter weg als unsere Bundesregierung von der deutschen Bevölkerung. Das ist ein riesengroßer Unterschied und denen ist die Bevölkerung vollkommen egal. Also ich meine, wir sagen bei uns ja schon immer, dass unsere Politiker, dass unsere Bundesregierung entgegen den Willen des deutschen Volkes handelt und nur ihre eigenen Interessen umsetzt. Aber in der Ukraine ist das vielleicht noch mal viel, viel krasser. Und vielleicht ist ja auch das, was unsere Politiker immer meinen, wenn sie sagen, die Ukraine verteidigt unsere Werte. Naja, vielleicht ist ja genau die Werte damit gemeint, dass man sich selber bereichert und der einfache Bürger da unten auf der Strecke bleibt. Also ich finde, Putin hat es ja auf den Nagel auf den Kopf getroffen.
Ich finde, wenn man mal drüber nachdenkt, also uns wird ja erklärt, wir müssen auf Gas von Russland verzichten, unsere Industrie schreit leidend wie ein angeschossenes Tier, dass die verbluten, egal, das ist es wert, Korruption, egal. Aber wenn uns doch wirklich eine existenzielle Bedrohung in Ausmaß einer europäischen totalen Vernichtung bevorstünde, und jetzt haltet mich nicht für ein Kiesewetter, wie kann es dann sein, dass wir keine eigenen Soldaten schicken, wenn wir es wirklich ernst meinen würden, wenn es doch wirklich so wäre, warum wollen wir dann, dass andere für uns kämpfen? So, also daran erkennt man, die Wahrheit ist, wir wollen gar keinen Krieg mit Russland. Wir haben auch im Prinzip keinen Krieg mit Russland. Aber wir wollen, dass die Russen Krieg gegen die Ukrainer führen. Sonst würden wir eigene Männer schicken. Das ist die Wahrheit. So, und ich bin froh, dass wir natürlich keine eigenen Männer schicken. Das ist auch nochmal ein Punkt.
Ja. Ich meine, gut, unsere Politiker wissen ja, dass wir gnadenlos unterlegen werden, weil uns nicht nur die Ausrüstung fehlt, sondern weil wir auch in der Truppe dort gar keine Moral haben und mittlerweile ja ein Großteil der deutschen Bevölkerung durch diese woke Gehirnwäsche komplett degeneriert ist. Ich meine, wenn wir eine Woche Krieg gegen Russland führen, da hat ja auch irgendein NATO-General gesagt, wenn die NATO eine Woche Krieg gegen Russland führt und dann die ersten Verluste haben, die ersten 1000 Leute quasi ihr Leben verlieren, dann gäbe es sofort einen Aufstand in der Bevölkerung der EU-Länder, die sagen würden, Schluss mit diesem ganzen Schlimmen, Schluss mit dem Krieg, wir müssen jetzt wieder einen Waffenstillstand oder Frieden haben. Ich glaube einfach, in den europäischen Ländern ist auch ja die Kacke richtig am Dampfen. Gerade in Deutschland, wir liegen ja am Boden, es schwellt unter der Decke. Und das Letzte, was es jetzt noch braucht, um das zum Ausbrechen zu lassen, wäre so ein Krieg, wo wir richtig auf die Fresse bekommen, weil dann würde das Volk wahrscheinlich das als Anlass nehmen, jetzt endlich gegen die Regierung aufzustehen und quasi für Neuwahlen zu sorgen und dafür, dass endlich mal wieder eine Regierung an die Macht kommt, die wirklich unsere Interessen vertritt. Also es geht hier wieder nicht nur um die Ukraine, sondern auch um die Existenzberechtigung der ganzen europäischen Politiker. Die würden jetzt nämlich riskieren, mit der Ukraine unterzugehen. Und deswegen machen sie eben diesen letzten Schritt nicht, selber aktiv in den Krieg mit einzugreifen, wie du es gerade gesagt hast.
Naja, also im Prinzip, man will schon, dass Krieg ist, aber nicht, dass wir im Krieg sind. Das ist die Nummer, die wir spielen. So. Und wenn andere, man muss ja auch immer wissen, bevor dieser Krieg losging, oder mal eine spannende Zahl, auf der ganzen Welt, welches Land hat die geringste Reproduktionsrate? Die Ukraine.
Japan. Nein, Ukraine ist gut, weil die jetzt so wenig Männer haben, ne?
Nee, schon vorher. Die haben schon Japan vorher geschlagen. Und welches Land hat vor dem Krieg auch schon die höchste Sterberate gehabt? Auch die Ukraine. Also das Land, was für 2,50 Euro da pro Stundenlohn als Durchschnittsarbeiter sich abbuckeln musste, das wird jetzt als ärmstes Land Europa hinhalten müssen, um gegen Russland zu kämpfen. Ja, die Konstellation ist nicht zu erklären. Es ist unfassbar, wie man es den Menschen geschafft hat, einzureden, dass das vernünftig ist. Es ist Menschen, die zur Schule gehen, die lesen können, die glücklich sind, die wissen, ich habe ein Kind, was ich gerne auf die Stirn küsse, ich bin glücklich, wenn ich Schokolade esse, wenn ich Weihnachten habe mit der Familie. So, wir sind alle so auf uns selbst bedacht. Aber dass dann die Mehrheit oder dass zumindest ein Teil von Deutschland, ich weiß ja nicht, inwiefern die Statistiken am Ende die Realität wirklich da spiegeln, aber dass es wirklich so viele Menschen in Deutschland gibt, die glauben, dass dieser Krieg sinnvoll sein soll, das ist faszinierend, das ist das Wesen von Wiederholung.
Ja. In den Kommentaren wurde gerade gefragt, ich soll noch mal dieses Bild von der goldenen Toilette sprechen, weil das einige nicht gesehen haben. Ich blende das euch hier noch mal ein. Also das ist hier die Toilette in der Wohnung von dem Timur Mündisch, also quasi dem Buchhalter von Selenskyj, der im Mittelpunkt der ganzen Korruptionsskandale steht und der kurz vor seiner Festnahme außer Landes geflohen ist. Ja? Und ich meine, das Ding ist natürlich jetzt sprichwörtlich für alles, was in der Ukraine schiefläuft. Ja? Auf der einen Seite haben die Ukrainer nicht mehr die Chance zu heizen, nicht mehr Wasser zu kriegen, Strom wird rationiert und andere Leute, wie dann der Timur Mündisch, ja, die hausen halt in Apartments mit solchen goldenen Toiletten. Und das ist einfach der absolute Widerspruch.
Ja, und da hat er noch nicht mal Feuchttücher in der Toilette. Ist ja, geht ja nicht.
Das würde bei dir anders aussehen, ja?
Nein, aber ich meine, ob die Toilette jetzt echtes Gold ist oder nicht, aber das drückt trotzdem was aus, ja. Dass man, ich finde als Politiker, wenn ein Land in der Not ist, dann sollte man selber das fühlen und leben, was die anderen, man muss sich jetzt nicht in die Schulter schießen, aber man sollte dann auch nur Brot und Butter essen, statt sich eine Gans in den Ofen schieben zu lassen. Das ist etwas, wenn früher ein Helmut Schmidt von Leid gesprochen hat, dann wussten wir, der Mann weiß, wovon er spricht. Er hat es gesehen, er hat es erlebt, er hat es gefühlt. Wenn heute unsere Leute von Leid sprechen, dann glaubt das doch keiner. Das glaubt ihnen doch kein Mensch. Ich glaube, kein Journalist, der von Leid schreibt.
Ja,
ja, diese Toilette ist nur die Symbolik für alles. Die Toilette ist so das Paradesymbol für diese Diskrepanz zwischen was da passiert und was die dafür entscheiden oder verantwortlich sind, was die leben. Das ist einfach, das ist ein symbolisches Bild.
Eben ist gerade noch eine weitere Meldung reingekommen von Friedrich Merz, der sich jetzt zur Waffenlieferung in der Ukraine geäußert hat. Und richtig kritisch will ich anmerken, das ist heftig. Guckt euch mal das an, was Merz dort gesagt hat. Ich übersetze es gleich für euch auf Deutsch. Der deutsche Bundeskanzler Merz angekündigt, dass die Ukraine Langstreckenwaffen erhalten werde. Er lehnte es ab, Einzelheiten zu den Mengen und Lieferungen zu nennen und sagte, ein gewisses Maß an Unklarheit ist notwendig, insbesondere für die russische Seite. Aber wir arbeiten seit mehreren Monaten intensiv mit der ukrainischen Regierung an Projekten, die wir technisch als Langzeitunterstützung bezeichnen. Die ukrainische Armee wird mit dem Waffensystem ausgestattet werden. Und jetzt muss man doch bloß noch eins und eins zusammenzählen. Wenn unser Kanzler mehr sagt, dass wir die Ukraine mit Langstreckenraketen ausstatten werden, ja, welche Langstreckenwaffen hat denn Deutschland? Wir haben genau eine und das ist der Marschflugkörper Taurus. Und wenn ich sowas lese, dann kriege ich echt Panik. Weil wenn Merz jetzt wirklich sagt, wir starten jetzt die Ukraine mit Langstreckenwaffen aus, dann kann er eigentlich nur Taurus damit meinen, was anderes haben wir ja nicht. Und wenn das passiert, dann ist die Kacke wirklich am Dampfen. Und vor allem das vor dem Hintergrund, dass doch der Krieg eigentlich so gut wie zu Ende ist. Die Ukraine kollabiert gerade vor unseren allen Augen. Militärisch, finanziell, moralisch, innerpolitisch.
Eigentlich personell, ist die
Ukraine am Ende, genau, personell. Und jetzt, kurz vor Ende, wollen wir nochmal so einen Schritt machen, wo Deutschland aktive Kriegspartei wird. Also da kriege ich doch so einen Brechreiz, wenn ich das lese.
Was sagst du dazu? Also, wir sind aktive Kriegspartei. Also wie will man das denn sonst nennen, wenn man alles liefert um die Gegenseite, damit die sich gegenseitig umbringen können? Wir sind über den Punkt hinaus. Ich meine, vielleicht glauben wir, im Völkerrecht noch irgendwo einen Paragraphen zu finden, der uns noch in Unschuld wäscht, aber das Thema ist für mich insgesamt durch. Ich habe eben vergessen, dir zu sagen, dass ich genau nur eine Stunde Zeit mitbringen konnte, weil ich tatsächlich heute jemanden empfangen muss am Flughafen. Das war jetzt, weil ich gerade die Uhrzeit gesehen habe. Sehr also, spontan. Ich hoffe, das ist jetzt nicht tödlich für den Screen.
Also, eigentlich schon.
Alles gut.
Schon tödlich. Ja, dann würde ich sagen, tun wir am Ende noch mal zwei, drei Fragen beantworten.
Ja, lass uns das machen. Lass uns da die Leute
machen. Bevor du da gehst, einer von den Kommentaren hat geschrieben, ja, vielleicht ist es ja keine Taurus, die wir liefern. Vielleicht sind ja mit den Langstreckenraketen die Langstreckenraketen gemeint, die wir gemeinsam dann mit der Ukraine in der Ukraine bauen. respektive wo wir denn quasi 99% der Ausrüstung und der Gelder stellen und die Ukraine 1% dazu macht, vielleicht ist das ja gemeint. Wobei das aber natürlich auch großer Schwachsinn ist, weil wir wissen, alles, was in der Ukraine gebaut wird, an gefährlichen Sachen, an Raketen, an Drohnen, an Panzern, das wird doch sofort von Putin mit seinen Luftangriffen zerstört. Das wird doch keine Woche überleben. Das hat doch sogar Außenminister Rubio gesagt. Es gibt ein riesengroßes Problem mit dem Nachschub in der Ukraine. Alles, was wir dahin liefern, wird spätestens nach einer Woche zerstört. Und dann bringt es doch auch nichts, wenn wir jetzt da gemeinsam mit der Ukraine eine Fabrik für Langstreckenraketen aufbauen. Die wird doch auch, ja doch, die wird wahrscheinlich so lange bestehen bleiben, bis die fertig gebaut ist, dass halt der Westen schön viel Geld drin versenkt. Und sobald die fertig ist, wird Putin seine Bombe draufschmeißen und alles wieder kaputt machen. Weil das ist ja auch geschickte Taktik von Putin. Er macht nicht sofort kaputt, sondern wartet, bis wir halt den maximalen Verlust haben.
Okay, ja, natürlich steht dann auch so eine Fabrik neben Kindergarten, unterm Krankenhaus oder neben einer Grundschule. Also ich habe ja auch mal Artikel gelesen, wo dann CNN-Journalisten oder war das CNN, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall ein namhaftes Medium hat sich dann eine Drohnenfabrik angeguckt und dann haben die geschrieben, total unscheinbar in einem Bürogebäude mitten in der Stadt. Und dann hören wir halt immer, da wurde gezielt auf ein Wohngebäude eine Bombe reingeschmissen und das geht doch nicht. Das ist diese Mischung da drin. Wir sehen, dass sie natürlich ihre Produktionsstätten schützen müssen, wie du gerade gesagt hast. Da wird investiert und dann kommt da am Ende irgendeine Marshallflugkörper oder irgendeine ballistische Rakete, schlägt dann ein, alles kaputt. Deshalb bauen die das auch immer so, dass auf jeden Fall, wenn es getroffen wird, dann daraus wenigstens Kapital für eine Elendsberichterstattung entsteht. Dieses Prinzip
des Elends. Das ist ja auch, was Putin immer sagt, dass die Ukraine und Zelensky, dass sie quasi menschliche Schutzschilde benutzen, dass die Ukraine bewusst ihre Rüstungsfabriken im Militär in den großen Städten aufbaut, sodass quasi Putin bewusst in diese Städte reinschießen muss, um die zu zerstören. Das ist ja genau das Gleiche, was man auch im Nahen Osten immer gesehen hat, wo man es den Leuten vorgeworfen hat. Aber ich meine, die Ukraine macht es ganz genauso. Ja, ich meine, Putin wird, niemand auf der Welt wird doch gezielt Wohngebäude angreifen. Da steckt doch immer irgendwas anderes dahinter.
Ich würde es aber auch so machen. Ich würde auch meine Drohnenfabrik nehmen, wahrscheinlich jetzt nicht im Kindergarten, aber auch in die Stadt reinpacken, weil es Krieg ist halt Krieg. Aber das ist halt billig.
Aber dann riskierst du doch, dass die Bevölkerung noch schneller Amok läuft. Weil ich meine, Zelensky wird ja nicht sagen, übrigens Bewohner der Hauptstraße 5, neben euch macht jetzt eine Drohnenfabrik auf. Das wird ja alles geheim gehalten. Aber irgendwann kommt der ganze Kram ja raus. Die Ukraine ist ja nicht blind. Und wenn die merken, oh, Zelensky baut jetzt ohne uns Bescheid zu sagen, eine Drohnenfabrik direkt neben uns und wir wären damit potenzielles Ziel, na, dann wird doch die Bevölkerung richtig sauer auf Zelensky sein und das noch viel größer die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es denn dort klatscht.
Nee, glaube ich nicht. Also wie denn? Weil wenn der hat die Medien in der Hand, gibt vielleicht ein, zwei Blätter, die immer wieder mal verhaftet wurden, wo die dann sich ins Ausland abgesetzt haben und dann weiterschreiben. Aber du kannst doch quasi in Kiew wohnen und der kann dir jeder irgendeinen Quatsch erzählen, wenn er die Medien im Griff hat. Das heißt, selbst wenn der Nachbar weiß, da ist eine Drohnenfabrik, wohin soll er gehen, wem soll er das sagen? Das ist halt so.
Naja, wohin die Ukrainer gehen sollen, wissen die ja. Die kommen ja alle in die Nachbarländer und ein Großteil geht halt nach Polen und nach Deutschland. Ne? Also ist ja nicht so, als wenn die keine Option hätten.
Ich war ja in Kiew, als damals rauf und runter in den Medien war, der Krieg wird kommen, bin ich einfach nach Kiew geflogen. Deshalb schicksalhaft, dass ich auch YouTuber geworden bin. Das war ja nicht geplant. Bin da hingeflogen, wollte mir ein eigenes Bild machen, hab mit den Leuten da gesprochen, einfach aus eigenem Interesse. Und ich kann eins sagen, die Ukrainer sind so ein höfliches, ich meine, ich war nicht in den Dörfern, ich war jetzt in Kiew, in der Großstadt, ne? Aber so ein höfliches, gut erzogenes Volk. Ich habe gesehen, ein Taxifahrer, der war zufrieden, ein Taxifahrer zu sein, und der wusste, der wird bis ans Lebensende ein Taxifahrer sein. Die haben nicht dieses, ich werde jetzt 3 Jahre da machen, meinen Vorteil nehmen und dann werde ich den in den Rücken reinstechen und werde die Karriereleiter hochgehen. Bei uns ist alles so ellenbogenmäßig, ich will einfach nur ich. Aber dort, das sind wirklich tolle Menschen, mit denen konntest du reden, die waren gut erzogen, und dass wir die bekommen, ich bin nicht darüber traurig, dass die zu uns flüchten, wirklich nicht. Ich bin darüber traurig, dass sie sterben. Das ist diese Sache.
Gut. Ja, also ich denke mal, das ist halt das schlimmste Punkt von allen. Ich meine, egal wo wir jetzt Krieg haben, dieses ganze Leid und diese ganze Katastrophe, das ist einfach unglaublich schlimm. Und deswegen sage ich auf meinem Kanal ja auch immer, Wir müssen dafür sorgen, dass die Kriege so schnell wie möglich alle beendet werden, dass deeskaliert wird, dass wir wieder Diplomatie haben, weil das ist einfach nur ein Trauerspiel und wirklich eine menschliche Tragödie, die sich da abspielen. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass Donald Trump mit dem Friedensplan so viel Druck machen kann in der Ukraine, dass den Zelensky klein beigibt oder halt die Nachfolgeregierung, sodass dann dieser Krieg beendet wird und dieses Leid, was wir in der Ukraine haben, endlich beendet haben. Deswegen, ja. Was würdest du zum Abschluss sagen? Deine Prognose, wird der Friedensplan jetzt dafür sorgen, dass es beendet wird? Oder ist es einfach nur ein weiteres, wir schieben das Ganze in die Zukunft, wir zerren das Ganze raus?
Ich würde sagen, wir beobachten jetzt einfach, was im Radar passiert, weil dieser Poroschenko, der ehemalige Präsident, der sitzt schon seit langem und wartet auf der Chance, der kommt jetzt raus, neuer Spieler kommt. Wir müssen jetzt beobachten, was machen die Europäer? Können die noch das einfangen? Wie soll man das einfangen, bitte? Und was machen die Amerikaner? Also Stand jetzt würde ich sagen, ja, Trump hat die Karten in der Hand, aber auch Trump hat in Amerika Interessengruppen, die ihn im Nacken hängen. So, also da wird sich einiges jetzt anbahnen. Ich bin dafür, dass wir zuschauen. Mein Herz sagt, Trump kriegt das hin. Mein Kopf sagt, Trump kriegt das hin. Die Realität wird sich das am Ende in den nächsten kommenden Tagen abzeichnen lassen. Was sagst du?
Ja, also meine Prognose war ja, wie gesagt, bis Ende des Jahres ist der Krieg auf jeden Fall vorbei. Das haben ja auch verschiedene ukrainische Quellen gesagt.
Dieses Jahres oder nächstes?
Ja, dieses Jahr, genau. Ende 25 wird er zu Ende sein. Und ich glaube, Trump könnte jetzt dafür sorgen, dass der Krieg jetzt wirklich schneller beendet wird. Jetzt noch nicht mit dem Friedensvorschlag, den er jetzt macht, mit diesem 28-Stunden-Plan, weil da glaube ich auch, dass die Russen überhaupt nicht zustimmen werden, weil denn erstens noch viele Punkte auf der Agenda fehlen und zweitens die auch diese Territoriumsabtretung dann gegen eine Pacht und nicht völkerrechtlich bindend auch nicht zustimmen werden. Aber auf jeden Fall wird es den Prozess jetzt beschleunigen, dass die Ukraine kollabiert und am Ende dem Zelensky oder der Nachfolgeregierung nichts mehr übrig bleibt, als allem wirklich zuzustimmen. Aber wie du es ja vorhin schon gesagt hast, aktuell passieren die Sachen in der Ukraine wirklich im Stundentakt. Und ich wette, wenn wir dann den nächsten Tag über live sind, dann gibt es schon wieder ein ganz großes Update. Also wir werden euch auf dem Laufen halten. Deswegen auch Jack wieder vielen Dank, dass du heute dabei warst, dir die Zeit genommen hast, gut vorbereitet warst. Vielen Dank an die Zuschauer. Wir haben heute kurzzeitig sogar mal die 3000 Zuschauermarke geknackt. Also vielen lieben Dank, dass ihr so fleißig dabei wart, so fleißig kommentiert habt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Die Kommentare. Ich habe vieles gelesen. Beim nächsten Mal werden wir auch mehr anpinnen. Man ist immer so im Redenfluss und dann geht das hin und her und dann verliert man den Kommentar aus den Augen. Das werde ich mir beim nächsten Mal auf die Stirn schreiben, dass das besser bei uns auf jeden Fall mit aufgenommen wird. Okay, danke nochmal.
Ja, liebe Grüße an euch alle und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.